Das Echo von Marcus Aurelius erinnert sich. Gemalte Zypressen stehen still, die echten wiegen sich direkt dahinter. Und ein Lehrer zeigt einem Jungen: Philosophie beginnt dort, wo das Buch endet.
Die Zypressen waren besser als das Gemälde. Ich hatte die Leinwand eine Weile lang betrachtet, bevor mir dies auffiel. Diognetus hatte die Äste sorgfältig wiedergegeben, jeder Pinselstrich wohl überlegt, doch die wirklichen Bäume dahinter bewegten sich auf Weisen, die Farbe nicht einfangen konnte. Sie beugten sich im Abendwind, richteten sich auf, beugten sich erneut. Der Garten tat etwas, das die Kunst nur beschrieb. Ich rückte auf der Steinbank zurecht, die Kälte drang durch meine Tunika und zupfte an meiner Toga, was sich wie das 100. Mal an diesem Tag anfühlte. 12 Jahre trug ich diesen Körper nun, und noch immer rutschte das Ding von meiner Schulter, gleich wie ich es auch drapierte. Großvaters Diener ordneten seine Toga, ohne nachzudenken. Ich bewältigte meine wie einen Ringkampf mit einem Feind. Das Licht schwand über dem Caelius. Von irgendwo aus dem Haus kam der Geruch von Fisch, der für das Abendmahl zubereitet wurde. Der Koch schrie jemanden an, der etwas falsch gemacht hatte. Es gab immer jemanden, der in der Küche etwas falsch machte. Ein Kind weinte im Sklavenquartier. Bald würden die Lampen in Großvaters Haus entzündet werden und man würde mich zum Essen rufen. Aber Diognetus war spät. Heute sollte ich etwas über Perspektive lernen, wie man flache Flächen das Auge täuscht, sodass es Tiefe sieht. Stattdessen beobachtete ich, wie die wirklichen Bäume ihre eigenen Tiefen schufen, ihre Äste dunkel gegen das letzte Leuchten des Himmels. Meine Finger fanden die raue Rinde der nächsten Zypresse, ohne dass ich sie hatte berühren wollen. Sie war kühl und gefurcht, wie das Gesicht eines alten Mannes. Er kam durch das Gartentor, als die erste Fackel hinter mir entzündet wurde. Farbe zog sich über seine Finger, Ocker und etwas Dunkleres. Und er ging mit jenem gemächlichen Schritt, der mich früher ungeduldig gemacht hatte. Nun begann ich zu verstehen, dass der Schritt selbst eine Lehre war. Er bemerkte alles, wenn er so ging. Ich bemerkte fast nichts, wenn ich eilte. Er lebte schlicht, Diognetus, eine harte Pritsche statt einer Matratze, einfaches Essen, keine Vergnügungen. Einmal hatte ich ihn gefragt, warum er nicht wie alle anderen zu den Schauspielen ging. Warum sollte ich Schauspielern zusehen, wie sie vorgeben zu leben, hatte er gesagt. Wenn ich tatsächlich leben könnte? Du betrachtest die Bäume, sagte er, ohne sich zu setzen. Das Gemälde kann nicht. Ich zögerte, suchte nach Worten, die nicht ganz zu existieren schienen. Es kann nicht tun, was sie tun. Nein. Er betrachtete die Leinwand, dann die Zypresse dahinter. Was tun sie? Sie beugen sich, kehren zurück. Der Wind drückt sie und sie... Ich verstummte, unsicher, wohin der Gedanke wollte. Sie folgen ihrer Natur, sagte Diognetus. Der Wind folgt seiner Natur. Jedes tut, was es muss. Er wandte sich mir zu. Seine Augen fingen ein, was vom Licht geblieben war. Erzähl mir von deinem Morgen. Das war unerwartet. Mein Morgen? Was hast du beobachtet? Ich dachte zurück. Der Morgen fühlte sich nun fern an. Ich beobachtete die Vögel am Brunnen. Sie kamen und tranken und flogen davon. Dann kamen weitere. Und früher reif am Rand des Beckens, aber das Wasser darunter bewegte sich weiter. Was hast du gelernt? Gelernt? Ich hatte nicht daran gedacht, dass das Beobachten von Vögeln etwas lehren könnte. Dass sie nehmen, was sie brauchen und nicht für mehr bleiben, und das Wasser, es hält nicht an wegen der Kälte. Es fließt einfach weiter. Er nickte einmal, langsam, so wie er es tat, wenn ich auf etwas gestoßen war, das von Bedeutung war, obwohl ich selten verstand, was oder warum. Was geschah heute noch? Übungen in Rhetorik mit meinem Lehrer, Grammatik, das Übliche. Heute hatte er mich beide Seiten eines Streits vertreten lassen. Erst, dass Verbannung schlimmer sei als der Tod, dann, dass der Tod schlimmer sei als Verbannung. Ich überzeugte mich beide Male gleichermaßen. Es hatte ein hohles Gefühl hinterlassen, wie einen Sieg in einem Spiel, das nichts bedeutete. Was noch? Etwas in seinem Ton ließ mich sorgfältiger suchen. Da war... Ich hielt inne, mein Gesicht wurde heiß trotz der abendlichen Kühle. Ein Sklave verschüttete heute Morgen meine Tinte, ungeschickt, über alle meine Tafeln. Und? Ich schrie ihn an. Das Eingeständnis kam leiser heraus, als ich erwartet hatte. Nannte ihn einen Narren, Schlimmeres. Diognetus sagte nichts. Die Stille dehnte sich, bis ich meinen eigenen Atem hören konnte und irgendwo jenseits der Gartenmauer das Geräusch eines vorbeifahrenden Karrens. Er konnte nicht zurückschreien, sagte ich schließlich. Das machte es, ich weiß nicht, schlimmer. Nicht nur, dass ich schrie, dass er es nicht konnte. Was macht eine Handlung richtig oder falsch? Ich griff nach dem, was ich auswendig gelernt hatte. Den Rhetoren zufolge müssen wir die Argumente der Natur und des Gesetzes bedenken, die Umstände von... Nein. Seine Stimme war leise, aber sie stoppte mich wie eine Wand. Nicht, was man dich zu rezitieren gelehrt hat. Was denkst du wirklich? Hier drin. Er berührte seine eigene Brust. Nicht in deiner Erinnerung, in deiner Erfahrung. Meine Hand hob sich zu meiner Brust, ohne dass ich mich entschieden hätte, sie zu bewegen. Ich denke, etwas ist falsch, wenn ich mich schämen würde, mir selbst dabei zuzusehen, wenn ich nicht hinsehen könnte. Du weißt also etwas, etwas Wirkliches. Er hielt inne. Aber dein Rhetoriklehrer mit seinen Argumenten von Natur und Gesetz. Könntest du diese Argumente in dem Moment gebrauchen, als du schreien wolltest? Als du zornig und müde warst und der Sklave sich nicht wehren konnte? Ich sah, was er meinte. Die Scham breitete sich in mir aus wie kaltes Wasser. Nein, die Argumente kommen danach, wenn ich ruhig bin, wenn es nicht mehr darauf ankommt. Wozu taugen sie dann? Ich hatte keine Antwort. Meine Toga rutschte wieder und ich griff nach ihr, dankbar für etwas, das ich mit meinen Händen tun konnte. Philosophie, die man nicht anwenden kann, ist keine Philosophie, sagte Diognetus. Sie ist Zierde, wie ein Gemälde von Speisen, wenn man hungrig ist. Schließlich setzte er sich neben mich auf die Bank. Der Garten war dunkel geworden um uns. Sag mir etwas, das du glaubst, etwas, das du heute gehört und ohne zu hinterfragen angenommen hast. Das war schwerer. Ich glaubte viele Dinge. Mein Lehrer sagte, Cato sei der größte Römer gewesen, weil er niemals seine Grundsätze verriet. Und du glaubst das? Alle sagen es. Ist das der Grund, warum du es glaubst? Die Falle war offensichtlich, sobald ich sie sah. Ich war geradewegs hineingelaufen. Ich glaube es, weil ich nicht darüber nachgedacht habe, ob ich es glaube. Ich hörte es einfach und stimmte zu. Dies ist vielleicht die schwierigste Übung von allen. Jeder Eindruck, jedes Urteil, jede Überzeugung, die in deinen Geist tritt, sie zu prüfen, bevor du sie annimmst, so wie du eine Münze prüfen würdest, bevor du sie ausgibst. Die meisten Menschen tragen die Gedanken anderer ihr ganzes Leben lang mit sich. Prüfen sie nie. Hinterfragen sie nie. Er sah mich direkt an. Du bist jung genug, um es anders zu lernen. Ich begann etwas Seltsames zu fühlen, eine Art Beschleunigung, wie wenn ich plötzlich den Rhythmus eines Gedichts erfasste, mit dem ich gerungen hatte. Die drei Fragen, sagte ich langsam, die Vögel, der Sklave, was ich glaube, sie sind alle, ich konnte das Wort nicht finden, verbunden, wie Wurzeln unter einem Baum, verschiedene Äste oben, aber ein System darunter. Die Philosophen nennen sie Physik, Ethik, Logik. Die Natur verstehen, Recht handeln, klar denken. Aber die Namen sind nicht wichtig. Wichtig ist, dass du diese Dinge bereits tust. Du beobachtest, du handelst, du urteilst. Philosophie ist einfach, dies mit Aufmerksamkeit zu tun. Etwas verschob sich in meiner Brust. Ich hatte gedacht, Philosophie sei ein eigenes Fach, wie Grammatik oder Musik. Etwas, das man aus Schriftrollen lernt. Aber sie war bereits in meinem Morgen, in meiner Scham, in jeder Zustimmung, die ich gab. Du fragtest, ob ich die Einsicht über den Sklaven morgen anwenden könnte, sagte ich. Das ist nicht nur Verstehen, das ist Übung. Morgen früh achte auf ein Verlangen, das du hast, nach Essen, nach Lob, nach Ruhe, und frage, ob es mit dem übereinstimmt, was du wollen solltest. Dann vollbringe eine Handlung zum Wohl eines anderen, ohne Dank zu erwarten. Schließlich hinterfrage eine Überzeugung, etwas, das du angenommen hast, weil alle es annehmen. Ich blickte auf. Die Sterne waren erschienen, während wir sprachen, so allmählich hervorgetreten, dass ich es nicht bemerkt hatte, bis der Himmel voll von ihnen war. Die Zypressen, nun schwarze Gestalten gegen das Leuchten, wiesen auf sie wie geduldige Finger. »Wählen Sie Ihre Bahnen?« fragte Diognetus. »Die Sterne?« »Sie folgen ihren Bahnen, immer dieselben. Sie folgen ihrer Natur, wie der Wind, wie die Zypresse.« Er hielt inne. »Wie du es könntest.« Etwas zog sich zusammen in meiner Brust. Dann, seltsamerweise, löste es sich. Meine Schultern sanken. Ich hatte nicht bemerkt, dass ich sie angespannt hielt. Die Kälte erreichte meine Haut und ich fühlte sie, nicht als etwas, dem ich entfliehen musste, sondern einfach als das, was war. Die Sterne folgten einer Ordnung, die Bäume folgten einer Ordnung. Mein eigener Geist, wenn ich ihn klar denken ließ, berührte auch etwas. »Deine Vernunft«, sagte Diognetus leise, »ist nicht getrennt von dem, was sie bewegt. Dieselbe vernünftige Ordnung, die Griechen nennen sie Logos, durchzieht alle Dinge. Der Geist, der deine Begierden prüft, deine Handlungen abwägt, deine Überzeugungen testet, er nimmt teil an derselben Ordnung, die die Sterne auf ihren Bahnen hält. Wenn du dich mit dieser Ordnung in Einklang bringst, wirst du nicht zu etwas Fremdem. Du kommst heim zu dem, was du bereits bist.« Ich verstand nicht vollständig, aber ich fühlte etwas, wie das richtige Wort zu finden für etwas, das ich auszudrücken versucht hatte. Der Garten war klein. Ich war kleiner. Aber wir waren nicht getrennt von dem, was die Sterne in ihrer stillen Drehung hielt. Er erhob sich und bürstete Staub von seiner schlichten Tunika. »Halte deine Aufmerksamkeit auf das, was vor dir liegt«, sagte er. »Lass deine Vernunft dich dorthin führen. Stetig, mit Kraft, ohne Aufruhr. Verzehre dich nicht im Jagen nach dem, was du nicht beugen kannst, noch in der Furcht vor dem, was vielleicht nie kommt. Sei zufrieden, jetzt so zu handeln, wie es deiner Natur als vernünftiges Wesen entspricht. Wenn du so leben kannst, wird Freude nichts sein, dem du nachjagen musst. Sie wird bereits eingewoben sein in das, was du tust.« Er berührte einmal kurz meine Schulter und ging zurück zum Tor. »Morgen. Die drei Übungen. Wir werden wieder sprechen.« Ich saß allein, nachdem er gegangen war. Die Sterne wurden heller, während meine Augen sich anpassten. Als ein Sklave kam, um mich zum Essen zu rufen, erkannte ich ihn, Philo, derjenige, der heute Morgen meine Tinte verschüttet hatte. Sein Gesicht zeigte nichts, aber ich bemerkte nun, wie seine Schultern sich leicht nach vorn beugten, gewappnet für einen weiteren Tadel. »Ich sprach heute Morgen falsch«, sagte ich. Die Worte fühlten sich seltsam an in meinem Mund. Das Verschütten war ein Versehen. Er sah mich an, unsicher, dann nickte er einmal. Ich konnte nicht ungeschehen machen, was ich gesagt hatte, aber ich konnte anders beginnen. Ich folgte ihm durch die Säulenhalle und alles sah anders aus. Dieselben Lampen, dieselben Mosaikböden, dieselben Gesichter des Haushalts, die ihren abendlichen Aufgaben nachgingen. Aber ich trug etwas Neues mit mir, nicht Wissen, das ich aufsagen konnte, eine Art zu sehen. Drei Fragen, die ich jeden Tag stellen konnte, über alles. Was beobachte ich? Wie handle ich? Was glaube ich ohne Prüfung? Beim Abendessen fragte mein Großvater nach meinem Unterricht. Ich sagte ihm, wir hätten über Bäume gesprochen. Er lachte, dachte, ich scherzte und wandte sich seinem Sekretär zu, um über Korrespondenz zu sprechen. Aber ich scherzte nicht. Die Zypressen beugten sich noch immer in meinem Geist, folgten ihrer Natur. Die Sterne drehten sich noch immer über mir, obwohl die Decke meinen Blick versperrte. Ich hatte nicht gewusst, dass Philosophie durch jede Stunde gewoben war. Nun würde ich beginnen zu achten. Morgen früh, die erste Übung. Zum ersten Mal würde ich versuchen, ohne meine weiche Matratze zu schlafen. Nur ein Brett und eine Felldecke, so wie Diognetus es tat. Heute Nacht genügten die Sterne.
Das Echo verklingt. Die Agora Cosmica öffnet bald. Eine lebendige Bibliothek, mit der du sprechen kannst. Non-Profit und Open Source. Die Fakten und Lehren hinter jedem Echo. Und die Warteliste. Auf agoracosmica.org. Vertont mit synthetischer Stimme.